Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Allison geht campen.
Sie geht vor allem wirklich campen. Und als du mir das geschrieben hast, war ich kurz davor, die Folge anzumachen. Und ich war mir ganz kurz nicht sicher, ob sie wirklich campen geht, also mit einem Zelt. Aber meine erste Assoziation war nämlich campen in einem Videospiel, dass sie mit irgendeiner Waffe hinter so einem Baum sitzt und sich gegen irgendwen verteidigen muss, aber die ganze Zeit nur da sitzt und nichts macht.
Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen und eurer wöchentlichen House of the Dragon Folgenbesprechung. Nur noch 2 Folgen bleiben uns in der 2. Staffel. Es geht auf Drachenschwingen Richtung Finale. Und ich will nicht zu viel verraten, aber die 7. Folge hat es wieder in sich und wir müssen drüber reden. Wir, das sind Lisa Oppermann und Laura Samile. Hallo.
Hallo.
Und Fabian Douglas, ich bin auch dabei. Wie immer wollen wir als erstes, bevor wir über die Folge an sich sprechen, so ein bisschen über die Kommentare sprechen, die ihr uns unter unsere Folge gepackt habt. Und da haben wir euch ja so gefragt, wart ihr eigentlich darüber überrascht, dass jetzt Adam der Drachenreiter von Seasmoke wird oder ist und nicht Alan? Und natürlich wart ihr alle viel schlauer als wir und habt gesagt, nein, das haben wir schon so sehen, haben wir schon so uns gedacht. Zum Beispiel Sorinski hat geschrieben, ich fand es nicht überraschend, welcher Sohn von Seasmoke ausgewählt wird. Der eine leugnet seine Herkunft, indem er seine Haare abschneidet, und der andere ermutigt ihn ja ständig, stolz auf seine Herkunft zu sein. Das feiert Seasmoke halt.
Classic Seasmoke.
Classic Seasmoke, genau.
Naja, aber ich glaube, was er ja auch noch drin liegt und was ja dann heute irgendwie auch zur Sprache kommt, ist ja nochmal dieses wer ist Targaryen und wer ist Velaryon? Also wer identifiziert sich mit welchem Haus? Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, oder? Können wir gleich drüber sprechen, wenn wir über die Folge sprechen?
Ich glaube, da müssen wir später drüber sprechen, denn ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, ob es da eine klare Antwort gibt, aber da kommen wir dann später dann noch drauf. Dann haben wir in der vorherigen Folge ja auch darüber diskutiert, ob Alicent denn jetzt eigentlich eine schlechte Mutter ist oder nicht. Und The One and Only Tinkerbell hat geschrieben, schöner Name, ich glaube, es war in Folge 2, als die Mutterqualitäten von Alicent und Rhaenyra sehr anschaulich gegenübergestellt wurden. Alicent sah, wie ihr Sohn verzweifelt weinte, weil sein Kind ermordet worden war, und sie ging einfach weiter, während Rhaenyra ihren Sohn, der über den Tod seines Bruders weinte, liebevoll in den Arm nahm und tröstete. Trotzdem hat Alicent zumindest ein Kind, außerdem in Oldtown, das nicht missraten ist, Helena. Die ist auch Alicents Tochter und die kommt sehr sympathisch rüber.
Ja, die beiden haben auch die beste Beziehung von den Kindern, die man sieht. Ja,
die also, können ja Tatsächlich einigermaßen offen miteinander reden.
Helena, ja, ist aber auch einfach irgendwie anders drauf als halt die Brüder, weil die eben, ich weiß nicht, ob sie selbst, vielleicht hat sie mal irgendwie drüber nachgedacht, aber abgesehen davon, dass sie den Thron jetzt auch nicht wollte, gäbe es für sie ja auch 0,0 Chance, da irgendwie ranzukommen. Deswegen ist wahrscheinlich der Stress von vornherein weggefallen auch.
Ich finde aber auch nicht, dass Alicent und Helena jetzt eine gute Beziehung miteinander haben, weil Alicent redet halt und hört Helena halt auch nicht zu, ne? Also ich meine,
ja, aber
sie
immerhin
dampft da immer ihre ganzen Sachen irgendwie bei ihr und Helena lässt sie halt, weil Helena halt Helena ist und halt vor sich hin wipet und so ihr eigenes Ding irgendwie macht. Aber ich finde nicht, dass das eine gute Beziehung ist.
Also es ist besser auf jeden Fall als zu den beiden Brüdern. Aber Alicent und Helena, also ich habe das Gefühl, die Gespräche sind halt so ein bisschen besser. Aber irgendwie ist der Standard, glaube ich, einfach nicht so hoch in der Familie. Das kann man ganz wahrscheinlich trotzdem nicht als gut bezeichnen.
Naja, erinnert euch
mal.
Ist in Ordnung. Aber erinnert euch mal daran, irgendwie, also inwieweit Alicent Helena erklärt, warum sie jetzt durch die Stadt eine Parade machen müssen. Sie sagt halt einfach nur, ja, ich find's auch dumm. Also das ist wirklich literally das Einzige, was sie ihrer Tochter irgendwie an, die ja wirklich auch gerade ihr Kind verloren hat. Es ist ja nicht nur der Sohn, der das Kind verloren hat, sondern Helena auch. Und der einzige Komfort, den die Mutter da bieten kann, ist, dass sie sagt, ja, ich find's auch nicht gut, dass wir jetzt irgendwie auf diesem Wagen da durch die Stadt irgendwie mit dem toten Kind irgendwie reiten müssen. Also das ist jetzt auch nicht, also wie gesagt, ich finde, da ist keine gleichwertige Beziehung da oder auch irgendwie eine fürsorgliche Beziehung da. Aber wie wir ja auch schon das letzte Mal gesagt haben, am Ende des Tages geht es ja auch nicht nur darum, wie jetzt Alicent sich gegenüber den Kindern verhalten hat, sondern auch wie der ganze Hof sich irgendwie verhält.
Niki Strauss hat dazu auch was Interessantes geschrieben. Ich muss allerdings anmerken, dass bei den weiblichen Protagonistinnen meist die Mutter relativ früh verstorben ist. In Hot D haben Rhaenyra und auch Alicent ihre Mutter relativ früh verloren und auch in Goatee war es bei Cersei und Daenerys eigentlich ähnlich. Daenerys hat ihre Mutter sogar nie kennengelernt und Cerseis Mutter starb ebenfalls bei der Geburt, nämlich der von Tyrion. Vielleicht ist das Fehlen einer weiblichen Bezugsperson in jungen Jahren einfach Schuld an der Beziehung zu den Kindern. Rhaenyra hatte ja zumindest noch Rhaenys, Alicent, Cersei und auch Daenerys hatten da keinen Ersatz. Daenerys hatte allerdings auch keine eigenen Kinder und selbst wenn man die Drachen noch dazu zählen würde, wurden die von ihr nun auch nicht gut behandelt.
Also erstmal finde ich es wichtig und richtig, dass das gesagt wird, das stimmt. Vielleicht gibt es da
richtig und richtig.
Die weiblichen Bezugspersonen nicht immer. Also gibt's ja auch irgendwie bei den Männern ja auch nicht, ne? Die Väter sind ja auch ganz oft irgendwie abwesend. Also Daenerys ist ja nicht nur ohne Mutter aufgewachsen, sondern auch ohne Vater. Mit einem noch dazu sehr interessanten Bruder. Also der jetzt auch nicht unbedingt fürsorglich war, auch wenn er irgendwie der Ältere ist. Ja, ich glaube, ich habe dann im Verlauf dessen, finde ich, da sind so ein paar Sachen, wo ich jetzt nicht zustimmen würde. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Daenerys ihre Drachen nicht gut behandelt hat. Würdet ihr das sagen?
Sie hat sie einmal eingesperrt.
Ja, das stimmt, aber auch auf einen Druck hin, ne? Weil sie halt rumgezogen sind und Sachen verbrannt haben und Sachen geklaut haben.
Erstmal Hausarrest. You're grounded.
Ihr könnt nicht einfach da rausfliegen und einfach wild.
Ich habe gesagt, ihr sollt um 10 Uhr abends zurück sein.
Genau. Hatten die nicht sogar Kinder verbrannt?
Ja.
Ja. Ja, vielleicht nicht das beste Verhalten.
Da muss man auch schon mal Grenzen aufzeigen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also sie hat es nicht gerne gemacht, dass sie eingesperrt hat.
Ja.
Aber ja, interessante Theorie auf jeden Fall.
Ja. Dann wollte ich mal von euch wissen, wie fandet ihr denn die Folge?
Richtig cool. Ja. Ich fand es richtig gut, dass so viele Drachen da waren. Und ich finde, es gab sehr viele visuell coole Momente auch in der Folge, die mir sehr gefallen haben.
Mhm.
Und ich fand, die Story ist wieder einfach ein bisschen jetzt mehr vorangelaufen. Ich fand's gut, dass wir nicht wieder 300 Jahre Daemon gesehen haben, wie er Visionen hat. Er hatte nur eine kurze Vision, die jetzt auch so ein bisschen ich als Abschluss gelesen habe, dieser ganzen Visionsgeschichte. Und Laura schüttelt den Kopf so, du weißt nicht, was da noch möglich ist, Lisa. Sobald alles wiederkommt, ist wieder Let's Go Vision. Insgesamt, ich hab mich sehr darüber gefreut. Es waren sehr viele interessante Story-Momente drin, die ich alle cool fand zu verfolgen. Und bei keinem dachte ich so, oh, das zieht sich jetzt oder so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr scheint auch eigentlich angetan gewesen zu sein von der Folge.
Ja, ich fand die auch mega gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist auch immer diese Sache, ne, dass wir die ganze Zeit auf die Drachenmomente warten. Ja, auch zu Recht warten. Ich meine, das Ding heißt halt irgendwie auch House of the Dragon. Und es ist aber natürlich, also ich verstehe natürlich einerseits auch vom Storytelling her, dass du jetzt nicht die ganze Zeit auf die Drachen irgendwie gehen musst. Wobei sie natürlich trotzdem eine große Rolle spielen. Aber es ist auch eine Budgetfrage.
Ja, das stimmt total. Und ich finde halt auch, dass man ja genau ruhigere Folgen zwischendurch braucht. Aber es ist eben auch cool, wenn Drachen da sind und coole Drachensachen machen.
Und wir sind da auf jeden Fall ordentlich verwöhnt. Übrigens, habt ihr den Trailer, jetzt ganz was anderes, habt ihr den Trailer von Hagen gesehen? Die deutsche Verfilmung des Wolfgang Holbein-Buches Hagen von Tronje. Nee. Der sah eigentlich ganz gut aus, der Trailer.
Wobei?
Bis auf einen Moment, in dem der Drache aufgetaucht ist. Und da habe ich mir gedacht, die Leute sind durch Game of Thrones und vor allem durch House of the Dragon jetzt halt ganz was anderes gewöhnt. Also da müssen die schon ordentlich reinbuttern, damit das nicht total albern wirkt. Muss ich mir reinklinken.
Ich habe auch gerade, ich wollte nur eine Side-Story aufmachen, red lieber weiter über House of the Dragon, bevor ich wieder 3 Jahre über was anderes rede.
Ich wollte nur kurz sagen, ja klar, hat mir die Folge auch gefallen. Ich wusste natürlich wegen Feuer und Blut, also der Buchvorlage, schon, wie das Ganze ausgeht. Deswegen hat so ein bisschen der emotionale Punch gefehlt. Aber inszenatorisch war das einfach großartig.
Ja.
Lisa, bitte, dein Tangent.
Ach so, soll ich jetzt? Nee, ich wollte ja was zu den Drachen sagen. Und zwar habe ich gerade eine neue Obsession. Ich war letzte Woche krank und ich habe quasi nur geschlafen und gelesen. Und ich lese gerade zum ersten Mal seit 300 Jahren wieder eine Fantasy-Buchreihe. Und zwar, oh Leute, sagt mir mal in den Kommentaren, ob ihr es kennt, weil ich könnte jetzt euch die ganze Story pitchen. Ich pitche jedem, den ich treffe, gerade die ganze Story. Es ist so geil. Ich lese Fourth Wing, beziehungsweise jetzt lese ich schon Iron Flame. Habt ihr das zufällig beide gelesen?
Das ist so eine gar nichts.
Es ist so eine Young Adult Reihe und vor allem der erste Teil ist sehr bei TikTok abgegangen. Und es ist, würde ich sagen, okay, ich liebe es, wie ich auch jetzt hier schon wieder darüber rede, aber ich muss es allen erzählen. Ich empfehle es allen Leuten. Es ist quasi eine Mischung aus Hunger Games in sehr spicy und mit Drachen. Und die Drachen bei in dieser Reihe sind so cool. Die sind einfach so coole Drachen, weil die halt auch, die können da reden und die sind einfach alle super sarkastisch. Und es gibt halt vor allem, also dieses Buch war halt super erfolgreich, das erste. Das zweite vermute ich jetzt mal auch. Ich lese es gerade noch. Bitte spoilert mich nicht, Leute, dann raste ich aus. Ich muss es noch zu Ende lesen, es ist sehr dick. Und da gibt es halt ultra viele Drachen in dieser Buchreihe, ultra viele. Und das soll eine Prime-Serie werden. Und ich bin schon richtig gespannt. Ich bin richtig emotional invested, wie die das auch machen, budgettechnisch, weil die müssen, es gibt Szenen, die sind so wichtig, da müssen die einfach diese ganzen Drachen zeigen. Und wenn das scheiße aussieht, dann es ist schwierig. Und deswegen, sehen wir jetzt ja gerade in House of the Dragon wieder, wie geil das aussehen kann, wenn man eben entsprechendes Budget hat. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel Budget diese Serie hat, aber da bin ich so ein bisschen auf der Seite von Leuten, also ich fühle mich sehr gerade in dieser Situation, die man immer hat, wenn man halt wirklich die Bücher gelesen hat und dann auf so eine Verfilmung wartet. Ich finde, bei Fire and Blood ist es irgendwie okay, weil es halt so viel Freiräume lässt. Ach so, aber was vielleicht auch noch wichtig ist dazu, oder gut zu wissen, dass es so eine Enemies-to-Lovers-Beziehung ist in dem Buch. Also das sind sehr viele unterschiedliche Elemente. Ich feiere es sehr. Ich kann es euch beiden auch sehr empfehlen und allen Leuten da draußen.
Okay. Apropos sarkastische Drachen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das da draußen auf YouTube ja schon, aber was ich auf jeden Fall brauche, ist also von Game of Thrones, aber vor allem von House of the Dragon, so eine Compilation oder irgendwie so ein Zusammenschnitt auf YouTube, wo jemand so die Gedanken der Drachen ausspricht oder
ja.
So. Das hat, glaube ich, sehr viel komödiantisches Potenzial.
Ja, vor allem mit Seasmoke jetzt so Leute, es reicht. Ich gehe mir jetzt meinen eigenen Drachenreiter suchen. Let's go.
Are you kidding me?
So, was macht ihr hier? Selbst. Genau. Ich als Drache.
Ich als Drache, genau. Ja. Aber bevor wir dann jetzt zur Folgenbesprechung kommen, erstmal ein wenig Werbung. Ihr wollt noch mehr Vodafone Entertainment? Dann ist GigaTV das Richtige für euch. Da gibt's nämlich für alle Wünsche ein maßgeschneidertes TV-Paket. Bis zu 57 HD-Kanäle und 87 SD-Kanäle, ergänzt um bis zu 70 Mediatheken mit einer Vielfalt von Inhalten, die ihr jederzeit abrufen könnt. Außerdem könnt ihr GigaTV inklusive Netflix, Vodafone Premium oder Vodafone Premium Plus buchen. Und das Beste, mit der GigaTV-App könnt ihr euer Lieblingsprogramm auch auf eurem Smartphone oder Tablet genießen, egal wo ihr seid. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu unserer House of the Dragon Folgenbesprechung. Wie immer, keine Folgenbesprechung ohne Spoiler, aber Buchspoiler, auf die verzichten wir. Zumindest versuchen wir das immer. Was ich jetzt zu Beginn...
Die in der Zukunft liegen.
Ja, genau. Was ich jetzt nochmal hervorkehren wollte zu Beginn, ist die großartige Kameraarbeit. Also in dieser Folge, Kamera von, ja, den Namen werde ich jetzt absolut butchern, es tut mir leid, Vanya Cernjul oder Cernjul, der hat die Kamera für Folge 6 und Folge 7 gemacht. Da waren jetzt mehrere Shots in der Folge, wo ich sagen würde, nice, würde ich mir an die Wand hängen. Was ist denn euer Lieblingsshot der Folge gewesen? Weiß ich, Laura, hast du einen?
Oh. Ja, hab ich. Alicent im Wasser.
Alicent im Wasser, ja.
Bei mir, ich weiß nicht bei mir, ob es Alicent im Wasser ist oder Alicent, wie sie auf dieser Lichtung steht, von hinten auf diese Landschaft drauf, weil das sieht aus wie so ein Gemälde. Aber das Wasserding hatte auch was, hatte auch so ein bisschen Melancholia-Vibes irgendwie. Und mir ist uns schon mal aufgefallen, dass Olivia Cook eigentlich aussieht wie Kate Winslet? Ein bisschen schon, oder?
Ja, ein bisschen.
Aber das ist ja gar nicht das
Thema. Ist uns jetzt noch nicht aktiv aufgefallen.
Mir ist es aktiv aufgefallen bei diesen Einstellungen irgendwie, weil das ja auch so ein bisschen anderes Setting war als sonst mit
Alison. Hatte so ein bisschen Terrence Malick-Vibes, fand ich. Oder so Sound of Music, wie sie da so durch die Felder läuft.
Alison, das Musical.
Aber ich fand am krassesten, also vor allem ist mir auch, also die ganzen Szenen mit Rhaenyra und den Drachen, aber ich glaube am coolsten fand ich, wie sie da an der Küste stehen und sich so gegenüberstehen. Das war schon sehr episch.
Und ich fand Also den Shot fand ich richtig cool. Und ich fand auch, es war jetzt nicht so ein, da war es eher gar nicht so wie der finale Shot aussah, das war auch cool. Aber wie sie damit gearbeitet haben, wie Vermithors aufgetaucht ist, ich finde, das hatte so ein bisschen, ich finde generell auch, also vor allem da, aber auch in anderen Drachenszenen, wie die Drachen auftauchen, ist so ein bisschen Jurassic Park-mäßig immer, dass man halt erst mal so ein bisschen was hört, irgendwas knatscht irgendwo und dann so ganz langsam aus dem Schatten kommt dann so ein Drache. Also meistens außer in Teil 3 von Jurassic Park, wo er einfach rausballert, der Dino. Aber okay, fand ich auch sehr cool. Und wo Rhaenyra so die Hand draufgelegt hat.
Ich finde auch, dass es schön ist, dass sie das, das ursprüngliche Plakat damit jetzt noch mal irgendwie so angedeutet haben. Und,
das von Season 1.
Ja, genau. Aber ich finde auch grundsätzlich, dass da in den letzten Folgen öfters sehr gute Einstellungen waren. Ich glaube, weil wir jetzt gerade drüber sprechen, was ich mega gut fand, war, es ist ja eine Folge gewesen mit unglaublich vielen Virtual Effects Shots, dass sie so smart waren und tatsächlich einen Regisseur auch für die Folge ausgewählt haben, der selbst früher Virtual Effects Specialist war. Also Loni Peristere, der für Buffy die Virtual Effects damals.
Für deine Katze?
Für meine Katze. Nein, für Buffy, die Serie, die jetzt ja nicht unbedingt, also ich meine, gut, die ist ja jetzt auch schon irgendwie fast 30 Jahre alt, dementsprechend kann man da nochmal beide Augen zukneifen, wie gut die sind, die Effekte. Aber trotzdem, ich meine, er hat halt eine lange Karriere irgendwie hinter sich. Und das fand ich irgendwie, also das sagt er auch im Behind-the-Scenes-Material, fand ich irgendwie so schön, dass er halt irgendwie auch sagt irgendwie, ja, und immer wenn ich dann halt irgendwie so einen Schauspieler irgendwie auf einem falschen Drachen irgendwie sitzen habe vor Bluescreen, dann fühle ich mich zu Hause. Und das fand ich schön.
So süß.
Das ist schon, das merkst du irgendwie, ne, dass da jemand ist, der da auf jeden Fall eine Verbindung zu hat und auch weiß, okay, ich kann das, wie muss ich das irgendwie am Set handhaben, so dass es dann im Endeffekt irgendwie auch in der Post-Production dann halt irgendwie gut läuft und gut aussieht und gut zusammenkommen kann.
Ja, da merkt man halt auch, dass die Leute hinter den Szenen einfach so sehr daran oder sich sehr bewusst sind oder sich sehr viel Mühe geben, so das Bestmöglichste aus allem rauszuholen. Das finde ich gut und das merkt man auch.
Genau, und dann kommen wir dann mal zu den Konsequenzen aus der vorherigen Folge, denn vielleicht habt ihr es schon vergessen, aber es gab so einen mittleren Aufstand in King's Landing und Alicent trägt davon jetzt eine Narbe, die sich aber leicht verstecken lässt, wie der Maester ihr versichert, was ja auch so ein bisschen in das Ganze reinspielt, wie sich Alicent gerade fühlt. So, sie soll halt den Schein wahren, aber wirklich viel zu sagen hat sie nicht. Übrigens, wie Laura ganz richtig angemerkt hat in unseren Notizen, sie trägt jetzt eine Narbe, genauso wie Rhaenyra. Also Alicent hat Rhaenyra eine Narbe zugefügt und indirekt hat Rhaenyra Alicent jetzt auch eine Narbe zugefügt. Dann
Olivia Cooke spielt das auch so. Also das hat sie gesagt, dass sie das genauso auch spielt. Und ich finde, das merkst du aber auch, ne, so wie sie da drauf schaut, da ist dieser Moment da, wo es wie so ein Wiedererkennen ist, so, das habe ich schon mal gesehen.
Oh, snap.
Ja, what goes around comes around, ja. Mhm. Dann, was wir dann so sehen, aber so mehr aus der Ferne, sind zwei der Kingsguard, also die Aegon sich ausgesucht hat. Also gerade Kingsguard schon wieder Job verloren, die müssen nämlich jetzt zur Mauer. Und es waren ja drei, die wir so gesehen haben.
Kannst
du
auch positiv formulieren, oder? Ne?
So. Die Job sie dürfen gewonnen. Zur Mauer.
Sie dürfen zum
Sie dürfen ihren Kopf behalten, ja, richtig.
Ja, stimmt.
Genau, aber einer, also sie waren ja zu dritt und einer ist jetzt vermutlich gestorben in der vorherigen Folge.
Der so am Boden lag, ne?
Ja, das haben wir uns ja schon gedacht, dass das nicht so gut ausging. Und jetzt, glaube ich, haben wir zumindest so indirekt die Bestätigung dafür. Und diese ganze Szene schauen sich zwei ganz genau an, nämlich Jasper Wilde, auch genannt Iron Rod oder die Eisenrute, und Larys Strong. Und Jasper erzählt Laris, der lässt einfach mal so droppen, dass sie einen Drachen, also er hat gehört von jemandem, der es von jemandem anderen gehört hat, der es von jemandem anderen gehört hat, dass wohl Seasmoke oder einer der Drache einen neuen Reiter hat. Und das sind ja relativ wichtige Neuigkeiten, aber aus irgendwelchen Gründen will Laris das eher so unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht, weil es so diesen stille Post-Effekt hat. Vielleicht, weil er den Nachrichten nicht ganz traut. Aber was ich mich so gefragt habe, ist, was will Laris? Also, der ist ja jetzt hier der Meister, der Flüstermeisterer. Mhm. Aber teilweise macht er seinen Job nicht besonders gut. Also bei Blood and Cheese hat er ja auch irgendwie mitverschuldet, weil er da die Wachen und die Bediensteten ausgedünnt hat. Aegon hat er provoziert, dass er in den Kampf geflogen ist und jetzt liegt er halt halb verbrannt in seinen Gemächern. Und auch hier wieder, später haben wir ja Silverwing, der dann über die Stadt fliegt und wer weiß, wenn jetzt er das irgendwie vorher gesagt hätte, dass es neue Drachen gibt, vielleicht wären die Wachen irgendwie aufmerksamer gewesen oder so. Und da ist so ein bisschen so meine Frage, so was ist so das Endgame von Laris? Also eigentlich ist er ja auf der Seite der Grünen, aber teilweise stellt er sich irgendwie blöd. Und dann ist das jetzt Absicht? Also mysteriös, ich weiß es nicht.
Ich glaube, Laris ist auf der Seite von Laris, ehrlich gesagt. Ich war mir auch ein bisschen unsicher. Ich war so, ist es jetzt sozusagen, willst du jetzt erstmal die Situation stillhalten? Weil man sieht ja gerade, wie er am Intrigieren ist, weil er jetzt ja gerade festgestellt hat, dass er Aemond eigentlich nicht so leicht kontrollieren kann. Und dass er sich jetzt quasi, dass so sein zweites Standbein jetzt geworden ist, okay, dann probiere ich es eben wieder bei Aegon, aber dafür muss der Gute erstmal wieder fit werden. Und dann habe ich überlegt, will er vielleicht dieses Seasmoke-Neuigkeit, also genau, entweder erst habe ich auch gedacht, ob die Quelle einfach ein bisschen zu unsicher ist oder ob er es einfach nicht erzählt, um erstmal sozusagen nichts Neues aufzurütteln, was an seinen neuen Plänen wackeln könnte. Vielleicht hat er aber auch einfach gerade keine gute Zeit in seinem Job. Aber ich glaube wirklich, dass er wirklich eigentlich, Aemons Herrschaft begünstigt ihn halt gerade nicht so. Und Laris ist ja schon ziemlich auf seinen eigenen Vorteil und seine eigene Machtposition aus.
Mhm. Deshalb pusht er ja auch Aegons Physiotherapie.
So. Ja, ob das für die langfristige Heilung so günstig ist, habe ich mich auch gefragt. Aber na, schon mal gut, dass er wieder laufen kann.
Weiß ich gar nicht. Ja. Ich glaube, das ist schon nicht unsinnvoll, dass er nicht die ganze Zeit liegt. Sondern dass
stimmt, man muss ja auch dann gehen die ganzen Muskeln ja weg, ne? Muss sich auch ein bisschen bewegen. Ich als Physiotherapeutin sage das jetzt einfach mal so. Also null Ahnung, nur durch meine eigenen Sportsachen. Anyway, ja, vielleicht ist es Laris neue Karriere als Physiotherapeut. Vielleicht integriert er aber auch einfach weiter am Hof, wie eh und je.
Ich war auf jeden Fall überrascht, wie schnell wir Aegon schon außerhalb des Bettes sehen.
Ja,
also im Buch ist es ja deutlich drastischer. Und da ist, ich weiß gar nicht, wie lange, aber auf jeden Fall so wird es so beschrieben, als wäre es eine sehr lange Zeit, dass er so 9 von 10 Stunden eigentlich schlafen würde. Mhm. Und hier ist er jetzt schon mal immerhin außerhalb des Bettes, was ja schon ein großer Fortschritt ist.
Aber der ist ja auch schon viel weiter, also die Wunden sind schon geheilt. Also das spricht ja auch dafür, dass da auf jeden Fall ein Zeitsprung stattgefunden hat. Mhm. Ja, das ist jetzt Buffy, die möchte jetzt auch gerne im Podcast sein. Möchtest du?
Hallo Buffy.
Hallo Buffy. Lauras Katze steppt gerade am Podcast-Mikrofon rum. Falls wir es nicht rausschneiden, also hier die Info.
Im Witcast sieht man's, im Podcast hört man's eventuell.
Das ist schon süß. Wahrscheinlich, weil du Buffy eben erwähnt hast in der Visual Effects. Da wollte Buffy nochmal ihre eigene, weil sie ja dabei war, das nochmal von ihrer Perspektive erzählen.
Als nächstes sehen wir dann, wie sich Alicent eine kleine Auszeit nimmt, also alleine, ohne Gefolge, nur mehr mit Sir Rickard.
Ich habe Lisa heute Morgen schon eine SMS, also nicht eine SMS, eine SMS geschickt. Signal geschickt.
So schon Brief geschrieben.
Ich habe heute Morgen schon Feuerzeichen geschickt, Rauchzeichen. Alicent geht campen.
Sie geht vor allem wirklich campen. Und als du mir das geschrieben hast, war ich kurz davor, die Folge anzumachen. Und ich war mir ganz kurz nicht sicher, ob sie wirklich campen geht, also mit einem Zelt. Aber meine erste Assoziation war nämlich campen in einem Videospiel, dass sie mit irgendeiner Waffe hinter so einem Baum sitzt und sich gegen irgendwen verteidigen muss, aber die ganze Zeit nur da sitzt und nichts macht. gemacht. Und deswegen war ich so ein bisschen so, okay, ich glaube, Laura meint wirklich campen.
Ja, 30 Minuten später schrieb sie mir, dann meinte sie, die geht ja wirklich campen.
Ja.
Quasi das, was ich geschrieben habe, ja.
Ja, ja. Self-Care, Alicent.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist ja schon auch eine weitere Parallele zu Rhaenyra, die ist ja auch campen gegangen. Und zwar auch alleine ohne großes Gefolge, da halt mit Cole, also auch ihrem Kingsguard.
Aber sie ist auch schon ein bisschen aus Versehen campen gegangen, ne? Also sie ist ja eigentlich, ich glaube, ihr Ursprungsziel war jetzt nicht so lange.
Rhaenyra meinst du?
Ja, Rhaenyra.
Ja.
Außerdem, Alicent hat ja sogar ein Zelt dabei. Ich finde das auch so geil, dass sie auch so Zelte hatten, aber voll gut. Ja. Rhaenyra ist ja so, also die Parallele ist vielleicht ein bisschen, dass Rhaenyra ja auch weggerannt ist, nachdem genau sie da ja so ein bisschen außen vor war in der Familie und hier Vizzy T sie auch da mit Jason irgendwie verbinden wollte. Jason Lannister. Mhm. Und Alicent ist ja weggerannt, weil sie halt auch außen vor ist gerade.
Und laut Ryan Condal kehrt sie nach King's Landing danach, nach dieser Self-Care-Auszeit, mit einem Ziel zurück. Aber was das ist, bleibt abzuwarten.
Das ist dieser Moment, wenn sie im Wasser ist und die Augen aufmacht.
Mhm. Ja, und dann hast du da oben diesen Vogel. Und ich habe überlegt, Lisa, Interpretationstime, der Vogel ist ja so oben und ist ja so frei und fliegt da rum und so. Und ob Alicent dann so ist, vielleicht ist frei von allen Zwängen und Kurt und alles zu sein, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und vielleicht kann ich mit dieser neuen Freiheit auch irgendwas anfangen und mein eigenes Ding durchziehen.
Ich finde, der Vogel sah aus wie ein Drachen.
Okay, vielleicht war es auch einfach. Vielleicht hat Alicent auch gedacht, okay, dann hole ich mir jetzt auch einen eigenen Drachen.
Oder ihr Wald. Ist die Kriegstechnik eingefallen, genau. Mit der man jetzt das Blatt wenden kann. Ich weiß es nicht.
Alles möglich, wir sind gespannt.
Ja, wir haben ja gerade schon gesprochen, dass es jetzt diverse Parallelen zwischen Rhaenyra und Alicent gibt. Und noch eine weitere Parallele, die mir so in der Folge aufgefallen ist, ist die zwischen Aegon und Viserys. Also beide, ich glaube sogar, sie werden ähnlich inszeniert, so im Bett, gebrechlich und unter Schmerzen. Weiß ich, sind euch noch andere Parallelen aufgefallen?
Naja, dass auch so die Hälfte vom Gesicht weg ist. Also
das war, ja, vor zwei Folgen gab es ja diesen Shot, wo er auch so mit diesem Verband im Bett lag, ne?
Mhm. Es ist aber die andere Seite, ne? Das heißt, die Maske von seinem Vater würde ihm nicht passen. Aber er könnte eine ähnliche Maske tragen.
Stimmt.
Ja, genau, die war ja auf der rechten Gesichtshälfte.
Sonst, was Laura schon gesagt hat mit dem, dass das eine Referenz zum Poster war, irgendwie, also eine Parallele zum Poster von Folge 1, als Rhaenyra da im Dragonstone steht, neben Dingsbums, Vermithor. Ja, gerade so. Es war bestimmt noch was dabei, was mir gerade nicht einfällt, aber finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde generell, in jeder Folge machen die das immer ein bisschen mit so kleineren Parallelen auch. Ja. Auch wenn es auch so kleine Momente sind.
Wenn euch da noch eine Parallele einfällt, schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann zum nächsten Setpiece über, nämlich Daemon tritt mal wieder auf. Aber diesmal hat er jemanden, so eine Art neuen Gegenspieler, nämlich Oscar Tully. Der ist ja jetzt, wie wir in der vorherigen Folge kennengelernt haben, das neue Oberhaupt des Hauses Tully, aber halt noch sehr jung. Und wir haben ihn ja auch schon gesehen, wie sie beiden miteinander geredet haben. Und da war Oscar noch so, ich will nicht sagen unterwürfig, aber halt noch so, hat sich so verhalten, wie man das von einem kleinen Mann, von einem Jungen so ein bisschen erwartet. Aber jetzt mit der neuen Rolle verhält er sich auch ganz anders. Also er sagt ja tatsächlich, also er konfrontiert Daemon ja, er gibt ihm wieder Worte, er sagt so, you made a mess here. Also du hast hier ganz schön Unordnung angerichtet und jetzt lass mich das mal einigermaßen wieder aufräumen. Und das ist ja auch das, was wir schon in vorherigen Folgen besprochen haben, so dass es auch so eine neue Generation gibt, die schon über Verantwortung mit übernimmt. Und hier in der Szene mit Oscar Tully sehen wir das wieder.
Ich finde, er macht das wahnsinnig smart, weil er Daemon erstmal kommen lässt in dem Einzelgespräch zwischen den beiden und da noch so ein bisschen reagiert. Aber er muss ja verschiedene Sachen spielen. In dieser großen Runde irgendwie, wo dann alle Riverlords da sind, muss er ja die auch davon überzeugen, dass er wirklich auch irgendwie geeignet ist als ihr neuer Lehnsherr. Und das macht er wahnsinnig smart für sein Alter. Und er spielt aber auch immer wieder auf sein Alter an. Ne? Er sagt, naja, also ich bin ja jung, deshalb weiß ich das vielleicht noch nicht. Aber aus meiner Perspektive sieht das so und so aus. Und das ist, ich glaube, der Moment, wo er seine, wo er die anderen Lords und Ladies überzeugt hat, ist tatsächlich, als er Damon dann eben konfrontiert irgendwie und ihn dann ja auch nochmal so ein bisschen zurechtrutscht, ne, und sagt irgendwie so, hier, das ist eigentlich, wir haben ja Rhaenyra die Treue geschworen, und du bist der Ehemann, ne, aber du bist nicht der King. Und wo Damon ja dann nochmal von ihm, und er hat ihn vorher als King angesprochen, by the way, als sie alleine waren. Also, und das macht er richtig smart, wo er ihn dann eben nur noch als King Consort anspricht.
Als Prince sogar, oder?
Als Prince, genau, ja.
Ja.
Und wo Damon natürlich, und er weiß ganz genau, dass er Damon damit irgendwie provoziert. Und Damon reagiert natürlich dann drauf. Und wenn er dann so zu ihm läuft, so ganz langsam, und dann direkt vor ihm steht und ihn fragt, naja, willst du jetzt unsere Armee oder nicht? Das ist der Moment, wo er die anderen hat. Das merkst du so richtig. Wo die anderen so, okay, der hat keine Angst vor dem. Der steht vor Daemon Targaryen und sagt ihm ganz klar ins Gesicht, hey, wir hier in den Flusslanden, wir sind auch was wert. Wir haben eine Armee. Du willst uns, du brauchst uns mehr, als dass wir dich brauchen. Und das ist so ein guter Moment einfach. Und Simon Strong natürlich wieder absolut bester in der Szene.
Oh dear. Was sagt er?
Ja.
Oder irgendwie sowas.
Ja, aber ich fand vorher das auch diese sehr, Blicke.
Ja, ich fand es auch sehr schlau. Und vor allem weiß Damon, also man hat gesehen, dass Damon halt weiß, dass er da in dieser Zange jetzt steckt, weil er eben, genau, wenn er jetzt, er kann ihn ja auch nicht umbringen. Also er muss sich das in dem Moment ja gefallen lassen, weil wenn er jetzt irgendwie ausrasten würde und Oscar, keine Ahnung, da einen Kopf kürzer machen würde, dann hätte er natürlich endgültig die... das Vertrauen, also er hat ja schon lange nicht mehr das Vertrauen von den River Lords und Ladies, aber da ist er in so einem Spinnennetz gefangen, was Oscar um ihn herumgewoben hat.
Naja, was er auch selbst gewoben, also ich meine, nochmal, ne, wir haben das jetzt ein paar Mal schon gesagt, Damon ist wirklich nicht der beste Anführer. Der ist schon, der macht wahnsinnig viele Fehler da in den Flusslanden und das fällt ihm jetzt alles so auf die Füße. Und ich finde das, was ich bei House of the Dragon manchmal richtig, also was ich da richtig gut finde, ist, dass die Konsequenzen oft Folgen später erst kommen. Ganz oft werden wir, bekommen wir was vorgesetzt und wissen noch nicht so ganz genau, in welche Richtung das geht. Und dann sitzen wir ja auch immer hier im Podcast und sind so, naja, das könnte das bedeuten, das könnte das bedeuten. Und wir sehen ganz oft die Konsequenzen dann 3, 4, manchmal auch 5 Folgen später, wo wir dann irgendwie sicher sein können, ja okay, das war nicht so obersmart, was Damon da gemacht hat. Und ja, also dass er jetzt irgendwie sich dann da hinstellen muss und auch noch selbst das das Schwert zücken muss gegen seinen Verbündeten, das ist, ich finde es wahnsinnig gut geschrieben.
Die Kamera bleibt ja so auch auf ihm drauf, als er Willem Blackwood einen Kopf kürzer macht, der ja nicht in den Büchern auftaucht. Jetzt wissen wir auch warum, weil er nämlich da zack getötet wird. Und die Kamera bleibt so auf ihm drauf und man merkt so, dass das was mit ihm macht. Mhm. Also ich glaube, es war so einer muss jetzt in dieser Szene sterben. Und bisher war es ja immer so, dass Damon so andere quasi seine Drecksarbeit hat machen lassen, also Blood and Cheese. Und jetzt war es eben Willem Blackwood. Und alle haben auch bisher immer dafür den Preis gezahlt. Und Damon war das eigentlich bislang immer egal. Aber jetzt wirkt es nicht so, als sei es ihm egal. Also jetzt wirkt das schon so ein bisschen angegriffen. Hm. Und jetzt ist die Frage, wir haben ja auch schon in der vorherigen Folge drüber geredet, ob das jetzt auch schon Teil von Damons Redemption Arc ist.
Ja.
Oder zumindest so ein Beginn des Umdenkens. Mal sehen. Weiß ich nicht.
Naja, das liegt ja dann in der nächsten Szene schon, die Antwort so ein bisschen, ne? Weil diese traumatische Erfahrung, dass er jetzt eben Blackwood den Kopf abhacken muss, das löst bei ihm ja direkt wieder einen Traum/Vision die andere Welt von Damon aus. Und er trifft ja seinen Bruder wieder. Und dieses Mal ist aber Viserys dann eben schon der alte, zerbrechliche, sehr angenagte Viserys. Mhm. Und der dann ja nochmal irgendwie meint, ne, du wolltest immer diese Krone haben. Also er hat die Krone in der Hand, spielt damit. Und fragt er dann, möchtest du jetzt sie haben oder nicht? Und Damon, das erste Mal zögert er tatsächlich. Und ich glaube, diese Erfahrungen, die er da gemacht hat in den Visionen, haben ihm gezeigt, dass er halt einerseits irgendwie, also wirklich auch nicht in der Lage ist, irgendwie so kühl zu sein und beziehungsweise auch so smart zu sein, tatsächlich andere Leute zu regieren. Und er kommt natürlich jetzt gerade auch aus einer Szene, wo eben die Konsequenzen seines Handelns halt einfach immer auch gezeigt worden sind, weil das, also ja, you have made a mess here, ne? Also du hast hier wirklich Chaos veranstaltet. Das läuft nicht gut. Rhaenyra kann sich nicht auf dich verlassen und du selbst agierst auch nicht im besten deines Sinnes irgendwie. Und ich glaube, das äußert sich dann eben darin, dass er jetzt nicht sofort die Krone sich schnappt und sagt, ja, okay, danke.
Bye. Ich finde es eigentlich auch eine interessante Parallele. Oh, mein Magen hat voll geknurrt gerade. Ich hoffe, es hört man nicht im Mikrofon. Ich finde es interessante Parallele zu, ich musste gerade an die Fruit Ninja Szene denken von Szene 1, wo er den einen Velaryon Bruder dann Kopf kürzer gemacht hat im Thronsaal. Von Staffel 1, ja. Was er quasi, das hat er einfach so, zack, mir nichts, dir nichts, ihm den Kopf abgehackt und, da war er ja noch in seiner Rogue-Prince-Ära und jetzt ist die Situation eine ganz andere. Und er hat ja, ich weiß nicht, ob er da zu ihm hier, zu Mr. Brackwood auch irgendwie, na, ich glaube, es lag nicht daran, dass er Vertrauen zu ihm aufgebaut hat, weil Daemon eigentlich ja nur an sich selbst denkt. Aber ich glaube, in dem Moment hängt es vielleicht auch ein bisschen damit, also denkt ihr vielleicht, dass es in dem Moment auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Daemon so die Kontrolle der Situation verloren hat? Weil davor war er, oder hat sich jedenfalls immer sehr in so gefühlt, als wenn er die Kontrolle hat. Ob er sie wirklich immer hatte, wenn man an Alice denkt, ist die Frage so. Aber er hat immer den aktiven Part so, er hat immer irgendwas gemacht. In der Situation war er so handlungsunfähig auf einmal.
Mhm. Ja, also wenn du nochmal so zurückdenkst an diese legendäre Szene irgendwie im Black Council, irgendwie als es darum geht, irgendwie wer das Kind jetzt getötet hat und dieser Blickkontakt irgendwie zwischen Rhaenys und ihm und dann wenn Rhaenyra ihn anschaut, so, ist das dein Ernst? Da ist er halt, auch wenn er weiß, dass er jetzt nicht das Schlauste gemacht hat, ist er halt noch so wahnsinnig selbstzufriedener drüber.
Immerhin habe ich was gemacht.
Immerhin habe ich was gemacht. Genau. Und ich glaube, da kommt er jetzt gerade von weg. Und ich finde es mega spannend, weil ich glaube, dass die Serie schon darauf hinaus will, dass er ja noch mal irgendwie mit Rhaenyra entweder durch sie selbst oder durch ihren Sohn Jace, dass er noch mal damit konfrontiert wird jetzt als nächstes, ne? Also, weil es geht ja ultimativ darum, bist du jetzt auf Rhaenyras Seite oder nicht? Hast du jetzt hier gerade dein eigenes Königreich ausgerufen oder was ist gerade dein Plan, Junge? Wo willst du hin mit dieser ganzen Sache? Und das bauen wir jetzt seit Folgen vor. Und ich denke mal, das wird jetzt in der letzten Folge der Staffel eine Rolle spielen.
Das muss eine Rolle spielen. Das finde ich sonst irgendwie unbefriedigend, wenn es ja nicht diesen Schluss des Kreises gäbe. Ich habe mir auch gerade vorgestellt, wie Daemon so zurückfliegt nach Dragonstone und auf einmal diese ganzen Drachen da sitzen und Daemon so, wo kommen die her? Was passiert
was
hier?
Was ist denn hier passiert?
Ich war eine Sekunde weg. Was geht hier ab?
Ja. Naja, aber auch wie lange, also ganz ehrlich, das ist ja jetzt schon ein halbes Jahr mindestens, oder? In der Serie. Also wenn du nochmal drüber nachdenkst, wie jetzt die Wunden verheilt sind von Aegon, das ist ja auch, das müssen ja Wochen sein, der ist da auf jeden Fall schon seit 2 Monaten im Bett.
Ja. Also, ja, ich kann es gerade nicht genau einschätzen, aber muss auf jeden Fall schon Zeit vergangen sein. Also Daemon hat da echt, ja, lange in Harrenhal rumgehangen und lange da ein paar Steine durch die Gegend geschoben.
Fun Fact übrigens, das Ganze passiert ja so vor einem Weirwood. Und das Gesicht im Weirwood, diese Bäume haben ja immer irgendwie so Gesichter, aus denen dann auch in den Augen blutet ist er. Das Gesicht ist George R. R. Martin nachempfunden. Ich weiß allerdings nicht, ob man das in der Serie, in der Folge wirklich so zu sehen bekommt.
Es soll ja so ein bisschen so sein, also ich glaube, die haben das ja so gesagt, dass es George R. R. Martin sein soll, aber man sich auch nicht hundertprozentig sicher sein soll, wenn man den Baum anguckt, dass man so denkt, Moment mal, er sieht aus wie George R. R. Martin, aber ist das wirklich, das ist nicht so quasi gefühlt ein Foto von ihm am Baum ist, sondern halt sehr, sehr an ihn erinnert. Aber ja, cooles Easter Egg, finde ich.
Und was ich mich auch gefragt habe, by the way, was ist denn mit Sir Alfred Broom? Also der ist ja Ende der Folge 5 zu Harrenhal aufgebrochen und bislang nicht angekommen oder aufgetaucht. Also da fehlt jetzt schon 2 Folgen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der überhaupt noch irgendwas zu sagen oder zu tun hat. Eventuell haben wir ihn schon im Preview-Video zur Folge 8 gesehen. Who knows, wer weiß.
Aber Also, wie, ich überlege gerade, wie viel Zeit dann vergangen ist, wie lange man von, weiß jemand, wie lange man von Dragonstone nach Harrenhal so circa braucht mit so einem Pferd? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
Nicht Monate, würde ich
genau.
jetzt sagen.
Ja, aber weil ich gerade überlegt habe, vielleicht, wie viel, dass man daran anhand dessen so sehen könnte, wie viel Zeit vergangen ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für eine Entfernung ist.
Ich finde das immer sowieso total interessant, weil bei Game of Thrones war das ja auch immer schon so. Entweder kann man fünf Minuten von King's Landing zu Wall irgendwie mit dem Drachen fliegen oder es dauert halt fünf Monate. Also es ist immer, wie die Geschichte es braucht.
Ja, ne, vor allem in den letzten Folgen war das ja auch irgendwie so, oh, man kann jetzt auf einmal dahin teleportieren, okay, cool. Aber
von Game of Thrones meinst du nicht, von House of the Dragon, oder? Weil da fand ich, das war das bislang, haben sie es noch einigermaßen ordentlich gelöst.
Ich habe ehrlich gesagt ihn schon wieder vergessen in der Folge, dass er sich jemals auf den Weg gemacht hat.
Ja.
Aber ja, der gute Junge muss bestenfalls noch unterwegs sein.
Naja, der muss ja auch relativ nach Süden gefahren sein, weil der Weg ja versperrt ist. Also der darf ja nicht zu nah an King's Landing vorbei. Also es ist wirklich die Frage.
Sonst trifft er noch Alicent im Wald.
Genau. Und das will man ja vermeiden.
Das will man vielleicht vermeiden.
Nee, also ich meine, ich weiß ja nicht, irgendwie, der muss ja fast darunter irgendwie, da wo Summerhall war, oder? Da müsste er wahrscheinlich mit dem Schiff hingefahren sein, um dann safe irgendwie an King's Landing irgendwie hoch zu. Weil er hat ja keinen Drachen, der kann ja nicht einfach irgendwie mal so mir nichts, dir nichts da irgendwie vorbei.
Vielleicht bespricht er das so mit Damon, wenn er da ist. Und dann, wie so, wenn man Besuch hat und dann erstmal drüber redet, wie so die Autobahn war.
Genau. Welche Autobahn hast du genommen?
Genau, ah ja, die A7, ah ja, die war richtig voll, stimmt. Ja. Und so, ah ja, da unten, da im Wald.
Das war Hall, die Ausfahrt.
Genau. Ja. Naja, mal gucken, wie es so passiert ist.
Dann kommen wir doch zu dem Highlight der Folge, nämlich The Red Sowing oder die rote Saat. Das Ganze wird vorbereitet durch eine geheime Operation. Also Elinda, Corlys, Alan, alle arbeiten daran, potenzielle Drachensamen nach Dragonstone zu bringen. Und dann spricht ja Rhaenyra auch zu ihnen, verspricht ihnen Frieden. Vorher, bevor wir über das sprechen, was sie so sagt, hätte Rhaenyra ihnen etwas deutlicher sagen müssen, wie gefährlich das Ganze ist? Habe ich mich so gefragt? Ich finde schon.
Nö, ich finde, das kann auch ein bisschen gesunder Menschenverstand, oder?
Meinst du?
Ja, dass die Drachen gefährlich. Also ich meine, sie sagt ja schon in der Ansprache so, eventuell könntet ihr das mit eurem Leben bezahlen, oder nicht? Oder habe ich das nur so zusammen gedeutet? Okay. Und ich finde so, also ich weiß nicht, also ich würde schon denken, wenn ich mich jetzt auf den Weg machen würde und denken würde, okay, vielleicht kann ich einen Drachen kriegen, also ich stell mir das schon so gefährlich vor, ich als Lisa.
Und sie sagt ja auch noch mal irgendwie, was lasst ihr wohl hinter euch? Nicht nur gute Sachen wahrscheinlich. Ne? Also es gibt viel zu gewinnen, aber das, was ihr zurücklasst, ist das wirklich, war es das wert? Also ich finde schon, dass sie das irgendwie anspricht. Sie hätte es natürlich auch noch klarer sagen können. Ihr stellt euch dahin, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, irgendwie 99%, dass ihr irgendwie Toast werdet, aber
Also mit Sir Stefan war sie meiner Meinung nach ein bisschen offener, was so seine Aussichten betrifft.
Ja, vielleicht war das deswegen, weil sie bei Sir Stefan noch so dachte, okay, sie hat vielleicht so eine leichte Idee, was sozusagen das sein könnte, wonach die Drachen gehen und was sozusagen eine gute Taktik sein könnte, um es zu machen. Und dann hat sie gemerkt, dass so einer ihrer wertvollsten Leute mit wahrscheinlich ein bisschen auch wertvollen Blut, in Anführungszeichen, quasi einfach so weggebrannt wird. Danach war sie vielleicht so, okay, keine Ahnung, was da eigentlich der Deal ist, wonach die Drachen entscheiden. Anscheinend suchen sich die Drachen jetzt ja auch ihre Leute selber aus. Ich schicke die Leute jetzt einfach mal rein und guck, was passiert und gibt da keine Anweisungen. Ich glaube sogar im Behind the Scenes meinte Ryan Condal oder irgendwer so, Rhaenyra ist so, sie wirft so Sachen gegen die Wand und guckt, was hängen bleibt.
Ja,
so. Und vielleicht dachte sie, okay, mal gucken, was passiert, wenn ich einfach keine Anweisung gebe. Vielleicht machen die ja irgendwas Cooles, was dann die Drachen auch cool finden. Und wenn ich jetzt sage, okay, du musst dich so und so hinstellen, vielleicht finden die Drachen das dann irgendwie zu choreografiert oder so. Ich weiß nicht. Kann ich mir vorstellen, dass sie einfach erst mal sehen, was passiert.
Ja, deshalb bringt sie ihnen auch nichts Valyrisches bei direkt.
Stimmt,
nicht, dass sie dann noch was sagen können oder so, sondern einfach mal gucken, was passiert.
Ja, vielleicht lernen die Drachen ja auch Englisch, wie bei Aegon.
Wobei das ja auch damit zusammenhängt, ich weiß nicht, das ist jetzt eigentlich schon der nächste Punkt, dass die Drachenhüter einen Mini-Aufstand machen und mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollen. Die waren ja essentieller Bestandteil der Zeremonie in der Folge davor. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Aber weiß nicht, wolltest du noch was über die Ansprache von Rhaenyra sagen, Laura?
Ja, und zwar, was ich spannend fand bei der Ansprache, ist, dass sie ihnen was verspricht. Und das ist natürlich für die Leute relevant, die das überleben und dann tatsächlich die Drachenreiter werden. Und zwar, dass sie ihnen eigentlich verspricht, hey, wenn wir dann diese ganzen Drachen haben auf unserer Seite, dann werden die anderen schon klein beigeben. Die werden das verstehen und dann geben die auf und dann sitze ich auf dem Thron und dann wird das Ganze auch hoffentlich ohne Blutvergießen stattfinden. Und das finde ich sehr wagemutig, das jemandem zu versprechen, der gerade versucht, einen Drachen zu claimen, wenn wir doch vorher schon gesehen haben, dass auf beiden Seiten die Leute nicht besonders rational an die Sache rangehen. Und dementsprechend, also ich finde, das hat Potenzial, nochmal irgendwie da hochgeholt zu werden, weil so überzeugst du jemanden, auf den Drachen zu steigen? Ja, auf jeden Fall. Aber bindest du diese Person dann wirklich irgendwie an dich, ne? Also, weil vorher ging es ja auch die ganze Zeit darum, auch im Gespräch mit Missaria, kann ich eigentlich dem Small Folk, also kann ich dem gemeinen Volk, kann ich dem vertrauen? Also bei den, also Missaria sagt das ja dann irgendwie auch, ne? Also wo ist denn die Ehre irgendwie jetzt bei Aegon oder Aemond? Aber für Rhaenyras Seite aus sagt sie natürlich, naja, aber es gibt zumindestens eben bei den Adligen gibt es halt irgendwie so einen Code, an den man sich irgendwie halten kann. Und die wurden so erzogen. Und deshalb, also eigentlich denke ich, dass sie vielleicht noch ein bisschen, ich meine, vielleicht wartet sie ja natürlich dann auch jetzt darauf, irgendwie wer dann halt irgendwie wirklich überlebt und macht dann irgendwie, versucht dann die Leute irgendwie noch ein bisschen mehr an sich zu binden. Aber ich finde, das finde ich schon krass.
Ja, ist ein ganz schöner Gamble, weil da halt so random Leute auf einmal echt viel Macht bekommen mit einem Drachen. Und vielleicht sind die erst noch so, okay, ich bin jetzt erstmal noch vielleicht ein bisschen pro Rhaenyra, weil sie hat uns Essen gegeben, in Klammern. Eigentlich ist sie auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass sie kein Essen hatten, egal. Mhm. Und sie hat uns die Möglichkeit gegeben, überhaupt diesen Drachen zu kriegen. Aber wenn du da erstmal auf dem Drachen sitzt, dann sieht die Machtbalance ja erstmal schon mal wieder anders aus. Vor allem, wenn du auch Vermithor zum Beispiel hast, ist ja auch noch mal eine andere Nummer als, keine Ahnung, ja. Cyrax.
Ja, naja, und das ist halt, das ist ja was auf allen Seiten im Moment gerade passiert. Also sukzessive, also eigentlich, was ich die ganze Zeit sehe, ist, dass die, dass der Adel sich selbst abschafft und wir eigentlich in Richtung Demokratie laufen. Das wäre so das beste Outcome von dieser Sache. Gut, wir haben Game of Thrones gesehen, das passiert nicht. Aber ich finde, das ist irgendwie total interessant, auch irgendwie schon vorher irgendwie, wenn dann irgendwie Maelys Kopf irgendwie durch King's Landing transportiert wird und die Leute dann irgendwie verstehen, ah, okay, die Drachen sind gar keine Götter. Jetzt können irgendwie, können Leute, die halt so ein bisschen Targaryen-Blut haben, aber gar keine Hochgeborenen sind, können jetzt auch irgendwie die Drachen irgendwie reiten. Also so sukzessive nach und nach wird halt dieses Haus Targaryen und der komplette Anspruch auf die Macht wird abgebaut. Und das ist natürlich mega gefährlich und ich glaube, die checken das auf beiden Seiten nicht, weil beide Seiten tragen im Moment gerade dazu bei.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Rhaenyra checkt das schon ein bisschen, aber sie ist halt so, okay, das ist aber die einzige Möglichkeit, also wie sie es in einem Gespräch mit Jace ist sie so, okay, es ist halt auch nicht geil, dass sozusagen jetzt diese Möglichkeit besteht, dass einfach so ein Rando einen Drachen kriegt, aber die Situation erfordert es irgendwie. Ich weiß nicht, ob wie weit sie wirklich denken, dass sie wirklich wissen, dass sie das sozusagen in der Zukunft da solche Machtverhältnisse komplett abschaffen, aber dass es fürs Haus Targaryen erstmal das Ganze ein bisschen verwässert, zum Beispiel, muss ja schon.
Ja, aber das ist ja nochmal irgendwie, und da sind wir wieder bei der Rolle vom Thron, der Ruf des Throns ist so laut, dass sie das aufs Spiel setzt. Weil sie könnte jetzt auch einfach sagen, okay, sorry, aber ich habe verloren. Also es ist einfach, an diesem Punkt kann ich nicht mehr gewinnen. Also da hätte sie vor 2 Folgen schon hinkommen können und hätte sagen können, irgendwie, also nachdem Rhaenys gestorben ist, okay, vielleicht, wir hatten einen guten Run, Leute, aber das wird so nichts, ne? Also wir haben eigentlich verloren und das macht sie aber nicht. Und dadurch riskiert sie halt wirklich alles. Und das hatte ich ja in der Folge vorher schon gesagt. Es ist halt, finde ich, schon auch noch mal, es ist schon krass, irgendwie so Unruhe zu sehen, indem man halt einerseits irgendwie dem Volk die Rationen irgendwie abschneidet, ne? Also es gibt kein Essen mehr. Und dann aber eben auch noch Essen reinzuschicken mit einer, also als Propagandawaffe. Das ist, sie spielt mit dem Feuer.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich glaube, da haben wir in der vorherigen Folge aber auch schon drüber geredet, dass ja, also sie hätte aufgeben können, aber sie hat ja die zusätzliche Motivation durch die Prophezeiung von Aegon am Ball zu bleiben und dann letztlich auf dem Thron zu landen, weil Aemond und Aegon der Zweite, die wissen ja von dieser Prophezeiung nichts. Und das wird von der Serie so dargestellt als ein zusätzlicher Motivator und vermutlich auch so, um uns als Zuschauende so das Gefühl zu geben, so sie kann nicht aufgeben, weil sie hat ja diese Prophezeiung und sie muss eben dabei bleiben und sie hat gar keine andere Wahl, weil klar, hätte auch aufgeben können, aber ich glaube, das wollte so.
Aber aber die Prophezeiung hat ja nichts mit ihr zu tun. Sie könnte, wenn sie aufgeben würde.
Ein Targaryen muss auf dem Thron sitzen.
Ja, gut, ja. Aber Aegon und Aemond sind auch Targaryens. Also sie könnte das auch den beiden dann erzählen und sagen, okay, damit das weiter irgendwie in der Linie bleibt, hier ist übrigens die Prophezeiung, die euer Vater euch nicht erzählt hat, hat er mit mir erzählt, weil, erinnert ihr euch? Er wollte eigentlich, dass ich Königin werde. Aber okay.
Habt ihr euch auch manchmal gefragt, ob, wenn Rhaenyra denen das erzählen würde, weil ich habe mich das schon mal gefragt, ob die ihr das glauben würden oder ob die denken würden, ja, du schnackst uns hier einen an und hast du dir das ausgedacht, nur damit, keine Ahnung, du jetzt Königin werden kannst oder so?
Wenn sie es als das einsetzen würde, was Fabian gerade eben meinte, nämlich eine Legitimation, also eine Machtlegitimation, dann würden sie ihr das nicht glauben. Mhm. Aber wenn sie, also ich meine das auch utopisch zu glauben, weil das hat sich so verfahren mittlerweile, ja, wenn sie Frieden, wenn es Frieden gäbe zwischen den beiden Häusern, ne, also zwischen den Grünen und den Schwarzen, und sie ihnen das dann übermitteln würde und sagen würde, hey, passt auf, das ist wichtig, das hat Viserys mir erzählt, das muss in unserer Linie weitergetragen werden, das müsst ihr euren Kindern erzählen. Und ich schwöre aber, ich bleibe auf Dragonstone im Exil irgendwie bis zum Ende meiner Tage. Ich glaube, das wäre nochmal eine andere Situation. Aber ich meine, es ist natürlich auch Quatsch. Also wir reden natürlich gerade irgendwie über eine Utopie, ne? Also weil es passiert ja nicht.
Nee, ist nur so ein Zeitgedanke.
Ja. Ich wollte noch mal ein bisschen zurück zu dem ganzen Thema, ja, Drachensamen und sind die vertrauenswürdig, sind die loyal? Also wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass so quasi die Adligen so ihren Ehrenkodex haben, aber nun, Rhaenyra führt Krieg gegen ihre Verwandten, also so nützlich ist dieser Ehrenkodex auch nicht. Aber was mir da jetzt noch eingefallen ist, wir haben ja auch immer wieder das Problem des Sexismus in dieser Serie und das sind jetzt beides Männer, die auf Drachen sitzen und auch auf ziemlich mächtigen Drachen. Wir kommen da später noch zu, was das für Drachen sind. Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so Gedanken in Gang setzt, im Sinne von so, ich sitze jetzt hier auf dem krassesten Drachen ever und ich bin ein Mann und ich soll jetzt Befehle entgegennehmen von einer Frau, die auf einem Drachen sitzt, der viel kleiner ist. Also es ist jetzt noch nicht so weit hergeholt zu denken, dass das auch, also dass man das so in Frage stellen kann, wie vertrauenswürdig diese Drachensamen tatsächlich sind, wie vertrauenswürdig und wie sehr man auf den Support von Ulf und Hugh wirklich setzen kann. Ich wollte noch ein bisschen über die Szene danach reden, über die Szene zwischen Rhaenyra und Jace, denn Jace ist ziemlich sauer, weil das Drachenreiten bislang ja das einzige Zeichen seiner Legitimität war. Und jetzt, wo wir andere Bastarde haben, die auch auf Drachen sitzen, nimmt das so von seiner Besonderheit was weg. Wobei ich mich so gefragt habe, also erstmal war es nicht seine Idee und zweitens könnte er nicht auch so ein bisschen mit den Bastarden mitfühlen, aber wirkt nicht so.
Ich glaube, seine Idee war ja nur bei hochgeborenen Leuten nach valyrischem Blut zu suchen. Hat er das so gesagt?
Ja.
Weiß
ja.
Ich nee, nicht. Oder das war auf jeden Fall so impliziert. Ich glaube, sein Gedanke ging gar nicht. Oh, da könnte ja auch, andere Leute könnten ja auch das Blut haben.
Deshalb haben sie ja auch die Bücher durchsucht nach Hochgeborenen, nach Heiraten, die halt irgendwie noch Targaryen-Blut in andere Häuser gebracht haben.
Genau, Missaria war das mit dem Buchzitat, dass man doch unter den Bettlaken und hinterm Heu gucken soll, ob man da noch irgendwelche anderen Drachenreiter findet. Ja, stimmt.
Ja, er hat, glaube ich, dann, genau, er hat so ein bisschen im Nachhinein bereut, was er damit in Gang gesetzt hat. Und ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, weil das ja wirklich, so ein Drache ist ja so, das ist sein offensichtliches Zugehörigkeitsmerkmal der Familie. Und also ich kann so seinen Gedankengang nachvollziehen, aber da ist natürlich jetzt die situationsbedingt auch wieder der Moment, wo er dann sein Stolz zurückstecken muss oder jetzt halt muss, weil Rhaenyra das sagt. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass er das kacke findet.
Aber es geht ja um mehr als Stolz. Ich glaube, da geht es wirklich um sein Leben.
Ja,
weil
Legitimation.
Weil was heißt es denn ultimativ, ne? Also es ist so offensichtlich für alle Leute und es ist einfach so weit getragen worden, schon wahrscheinlich bis ins letzte Eck irgendwie der sieben Königreiche, dass irgendwie Jace, dass Lenon nicht sein Vater ist, sondern Harvin Strong. Und natürlich stellt das sein, weil er soll ja der nächste König werden nach Rhaenyra, das stellt seinen Herrschaftsanspruch in Frage, immens. Also und das Einzige, was, und deshalb sagt er das halt, das Einzige, was ihn davor bewahrt hätte, ist die Argumentation, dass er gesagt hätte, naja, aber ich bin ja trotzdem Targaryen, weil ich habe einen Drachen.
Ja.
Und jetzt wenn das jetzt Leute, weggenommen wird, wenn jetzt eben Bastarde auch Drachen claimen können, und vor allen Dingen natürlich auch noch im Fall von Adam, sogar so, dass das ist ja jetzt auch in der Folge klar geworden, also das Targaryen-Blut kommt nicht von Corlys Velaryon, das kommt von der Mutter. Das heißt, das ist wirklich irgendwie, also dass das dann funktioniert und dass der Drache sich dann irgendwie trotzdem für ihn entscheidet, also Seasmoke sich für Adam entscheidet, natürlich macht das ein Riesenproblem irgendwie für Jace auf. Und er weiß halt, egal wie dieser Kampf jetzt ausgeht, wenn meine Mutter auf dem Thron sitzt und ich danach König werde, dann werde ich diesen Kampf wahrscheinlich wiederführen müssen, weil Leute wieder die werden das wieder rausholen. Die werden wieder rausholen, aber du bist doch eigentlich ein Bastard. Du bekommst ja gar nicht irgendwie du stammst ja gar nicht irgendwie von den Targaryens hundertprozentig ab. Im Gegenteil, also du wurdest eigentlich irgendwie von einem Strong gezeugt. Und das ist, ich finde das total legitim, dass er das nochmal irgendwie rausbringt. Und ich finde auch, dass Rhaenyra weiß das auch, aber sie ist bereit, das unter den Tisch fallen zu lassen, weil sie noch nicht so weit denken will, weil sie im Hier und Jetzt ist und versucht, diesen Kampf jetzt zu gewinnen, weil es ihr um ihren Thron geht und nicht um den Thron von ihrem Sohn. Und das ist spannend, weil das bringt natürlich das erste Mal tatsächlich in dieser sehr, sehr engen Verbindung, die Mutter und Sohn hatten miteinander bisher, bringt halt das erste Mal so einen richtigen Konflikt da rein.
Kann man aber auch beide Seiten verstehen, denn ohne einen Thron von Rhaenyra gibt es keinen Thron für Jace.
Ja.
Okay, aber dann lass uns doch mal über die rote Saat sprechen oder die rituelle Opferung, wie das Ryan Condal genannt hat. Also Adam und Seasmoke, das ist relativ unblutig abgelaufen. Aber dann werden die potenziellen Drachenreiterinnen und Drachenreiter ja Myrmethor vorgeführt und der macht dann kurzen Prozess mit der Hälfte von den Ganzen. Wir haben dann diesen Longshot, wo Hugh dann auf dem Boden von dieser Drachengrube herumläuft, eine Frau aus dem Weg schubst und dann sich Myrmethor der bronzenen Furie in den Weg stellt und bereit ist zu sterben. Zeigt so ein bisschen, wie viel Wut auch und Frustration in ihm drin ist. Und
er rettet sie.
Ich dachte auch, er rettet sie.
Was habe ich denn gesagt?
Er schubst sie aus dem Weg, aber er rettet sie damit, ja.
Ja, das meinte ich damit. Also er schubst sie so aus dem Weg, damit sie nicht gefressen wird. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Myrmethor sich dann für ihn entscheidet. Bei Ulf ist es dann wieder ganz was anderes. Es ist aber auch okay, dass wir nicht jetzt noch so eine ähnliche Szene das zum zweiten Mal sehen. Also er schleicht sich von dannen und stolpert dann mehr oder weniger über Silverwing, die dann
tritt auf dem Ei rauf.
Ja, ich weiß. Ich dachte Mann. Auch so, Silverwing, was ist denn mit dir los? Der ist gerade auf dem Ei drauf getreten und sie so, who are you?
So, hello, du hast gerade das kaputt gemacht. Oh, Ulf ist so ein Trottel, ich finde Ulf richtig scheiße. Und Ulf ist ein bisschen, habt ihr auch gedacht bei dieser Pub-Szene, dass Ulf so ist wie diese Männer, die sagen, ich wäre Profifußballer geworden, wenn ich mit 16 nicht diese eine Knieverletzung gehabt hätte. Genau. Und weil er so meinte, ach ja, diese Verletzung, ich kann ja eigentlich jetzt nicht den Drachen reiten. Und dann wird er doch quasi gezwungen dazu. Und da stellt sich ja aber auch ein bisschen wie so, also ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ich finde das liegt in mir nicht so gut, dass er jetzt einen Rache hat, weil ich finde, irgendwie ist er einfach sehr unsympathisch und ich weiß auch nicht, was da los ist mit Silverwing. Das, also vielleicht fand, ich glaube, in der Behind the Scenes, in irgendeinem Video meinte, nee, in dem, diesem Inside the Episode meinte, glaube ich, Ryan Condal oder irgendwer, dass Silverwing es vielleicht cool fand, dass er da so lag und sich sozusagen ergeben hat und dass Silverwing dann sozusagen seine eigene Stärke darüber so gefeiert hat. Hm. Aber ich finde es, wie finde ich auch von Silverwing jetzt nicht so ganz okay.
Nee, also es gibt auf jeden Fall keine hundertprozentige Strategie, mit der man sicher gehen kann, dass man sich das Wohlgefallen eines Drachen sichern kann. Das bleibt immer so ein bisschen auch in der Schwebe.
Auf dem Ei treten und sich ganz klein machen auf dem Boden.
Wobei ich glaube, ich glaube, er hat auf das Gelege, also er ist auf das Gelege getreten, aber das Ei an sich ist heile geblieben.
Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, man kann auch nicht einfach so ein Drachenei zertreten, das kommt noch dazu. Aber für mich hatte das ganz kurz den Moment von, hier erinnert euch an How I Met Your Mother, Naked Man.
Mhm.
Weil ich hatte, ich habe so gedacht irgendwie so, okay, Silverwing, du hängst halt die ganze Zeit da hinten irgendwie ab in deiner eigenen Höhle. Du hast halt überhaupt irgendwie seit Ewigkeiten wahrscheinlich keine Menschen getroffen und kommt ein Mensch bei dir vorbei und du so, oh, hi, ein Mensch.
Stimmt.
Das war irgendwie, das hatte für mich so ein bisschen irgendwie so den Vibe, weil wir Silverwing halt vorher einfach noch nicht getroffen hatten.
Ich muss echt enttäuscht von Silverwing, aber irgendwie gerade.
Ich bin auch.
Hoffentlich macht
aber
er
es
das
ist
wieder.
Buchakkurat, denn im Buch ist sie der einzige Drache, der niemanden getötet hat. Ist auch im Buch so. Ja.
Während Valmethor einfach brennende Leute gesnackt hat, die so frisch vom Grill, ist vielleicht ein bisschen fies, nein, also es ist voll schlimm, wie die alle gestorben sind, aber es war wirklich sehr extrem.
Wollen wir noch ganz kurz über Hugh reden, denn jetzt im Gegensatz zu Ulf haben wir noch ein bisschen mehr so von seiner Motivation und auch von seiner Hintergrundgeschichte in dieser Folge mitbekommen. Also, denn die Tochter, mit der er sich ja und seiner Frau wollte er sich ja in der Folge davor aus dem Staub machen, das hat dann aber nicht geklappt. Oder war es in der Folge davor? Ich weiß es gerade nicht mehr, weil Aemond ja gesagt hat, als erste Amtshandlung, wir schließen die Stadttore. Die ist gestorben. Seine Tochter ist gestorben, hat er in dieser Folge gedroppt. Und da fand ich jetzt die Motivation nicht so ganz klar, denn wenn ich jetzt mich so in seine Situation hineinversetzen würde, also ich habe eine Frau und ich habe eine Tochter und die Tochter stirbt, wäre ja mein erster Gedanke, okay, ich muss jetzt erstmal bei meiner Frau bleiben. Aber er macht sich ja, er verlässt sie, also er lässt sie im Stich und auch mit der Aussicht, ja, vielleicht sterbe ich jetzt hier auch und dann wird meine Frau mich nie wiedersehen. Also die Motivation fand ich nicht ganz so überzeugend.
Naja, er sagt, ich kann, also er ist in dem Moment, ist er tatsächlich nur bei sich und sagt, ich kann jetzt hier alles riskieren, um dann eventuell ein Lord zu werden. Und übrigens, du wirst ja dann auch irgendwie eine Lady und so. Und sie sagt ja dann nochmal irgendwie so, ey, ganz ehrlich, ist mir eigentlich relativ egal irgendwie. Ich will auch vor allen Dingen keine Witwe werden, so.
Ja.
Das ist schon sehr, da ist er schon sehr bei sich selbst. Also es spricht jetzt auch nicht unbedingt irgendwie für einen Charakter, der irgendwie sehr, sehr bei anderen ist. Auf der anderen Seite ist natürlich der Akt, dann sich vor Valmethor zu stellen und ihn anzubrüllen, aber gleichzeitig eine Frau zu retten. Es zeigt natürlich schon nochmal, dass er vielleicht ein bisschen mehr Charakter hat als ein Ulf. Aber ja. Also ich glaube, beide werden sehr interessant dargestellt.
Sehr, sehr ambivalent, weil wir haben ja auch in einer anderen Folge gesehen, wie Hugh einen Stadtbewohner einfach niederschlägt und ihm sein Gemüse klaut. Auf der anderen Seite wird er dann aber mit anderen Szenen wieder ein bisschen sympathischer gezeichnet. Also fand ich schon ganz interessant, dass die beiden so sehr ihre positiven und ihre negativen Seiten haben, weil das ja auch dann ganz kleiner Mini-Spoiler, ist kein Spoiler, aber das wird ja dann auch später wichtig, zwinker, zwinker. Und ich finde das sehr interessant, wie dann hier jetzt schon so die Saat gesät wird.
Die Saat gelegt wird, ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt bin ich doch ein bisschen unsicher, ob er, also ich dachte mich auch erst, dass er sie gerettet hat, indem er sie weggeschubst hat, aber vielleicht war es auch so eine Salataktion. Aber dann wiederum habe ich mich auch gefragt, ob vielleicht diese Motivation, dahin zu gehen, auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass er vorher jetzt auch machtlos war einfach. Also er war war machtlos darin, seine Familie quasi richtig zu ernähren, und er konnte nicht verhindern, dass seine Tochter stirbt, und dass sozusagen der Tod der Tochter so ein bisschen so der Wendepunkt war, dass er dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie irgendwas tun, damit ich sowas oder sowas Ähnliches in der Zukunft verhindern kann, dass ich eben die Kraft habe, in welcher Form auch immer, sozusagen den Rest meiner Familie zu beschützen, oder sozusagen, vielleicht ist es auch wieder egoistisch gesehen, dass er dann persönlich denkt, okay, ich kann alleine dann sozusagen sowas umsetzen, und dass er sich das deswegen vielleicht auch auf den Weg macht, um da sein Glück zu versuchen.
Ich finde, vielleicht liegt aber auch irgendwie echt der Kern des Gedanken auch da drin. Also Vermithor heißt ja auch Bronze Fury. Und auch Ulf ist halt irgendwie sehr sauer die ganze Zeit. Ja. Also auch wie er dann Vermithor so anbrüllt.
Come on!
Und ich meine, ich glaube schon, dass die beiden genau darüber auch miteinander andocken. Jetzt kann man auch die Frage stellen, warum ist ein Vermithor die ganze Zeit eigentlich so sauer? Der hat ja eigentlich auch jetzt nicht das schlimmste Leben gehabt auf Dragonstone. Also das scheint irgendwie einfach was in den beiden irgendwie zu sein, ne? Also das
vielleicht hat er zu viel erlebt und zu viel ungünstige Sachen mit Menschen. Ich meine, er ist auch super alt.
Ja, aber der war doch, das ist doch der Drache gewesen von Jaehaerys, und Jaehaerys war ja eigentlich ein guter.
Also der Drache von Jaehaerys Targaryen dem Ersten, ich habe mir so ein paar Sachen noch notiert zu Vermithor, das ist nur Vhagar ist älter, also im Buch ist er 95 Jahre alt, und Vermithor hat im dritten und vierten Dornischen Krieg gekämpft. Also hat auch schon ordentlich was mitbekommen. Auf der anderen Seite wird es im Buch so beschrieben, dass Vermithor so einer der Drachen ist, der noch am ehesten Menschen toleriert, weil er halt so in Menschennähe aufgezogen wird.
Ich glaube, Dreamfire ist älter übrigens.
Dreamfire ist älter als Vermithor?
Ja.
Wirklich?
Ich glaube, Dreamfire ist älter.
Das schlage ich gleich
mal
nach.
Bitte. Guck mal bitte nach. Und Cheapstealer ist ja auch fast genauso alt. By the way, der ist auch 35 nach Conquest geboren. Wahrscheinlich, wissen wir nicht genau, weil Sheepstealer ja ein wilder Drache ist.
Dreamfire was hatched during the reign of King Aegon Targaryen the First.
Also okay. Ich hatte mir mal aufgeschrieben, dass Dreamfire 32 geboren ist und Vermithor 34.
Damit wäre Dreamfire älter. Huh. Habe ich Quatsch erzählt. Aber auch nur halb Quatsch, denn Dreamfire ist ja der Drache der Königin Helena. Also dann ist Vermithor der älteste Drache der Schwarzen.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
Ja, also
Silverwing und Sheepstealer sind aber eigentlich im gleichen Alter mehr oder weniger. Also die sind ein oder zwei Jahre jünger.
Ja.
Okay, dann haben sie echt ein paar gute Drachen jetzt am Start.
Ja, und Silverwing ja auch. Das ist ja die Drachin von Alicent Targaryen. Buch ist die ungefähr 93 Jahre alt. Die hat jetzt, anders als Vermithor, nicht so krass in irgendwelchen Kriegen mitgekämpft, aber die ist auch weit rumgekommen. Alicent hat mit Silverwing zum Beispiel den Norden besucht und hat sich da geweigert, über die Mauer zu fliegen.
Ja, besser ist.
Kann man verstehen. Ein Drachenreiter fehlt laut Buch noch, oder eine Drachenreiterin. Zwinker, zwinker. Es werden nämlich dann vier sein. Also wir haben jetzt Adam, Hugh und Ulf. Und wer weiß, ob da eventuell in der nächsten Folge oder der nächsten Staffel noch jemand dazukommt. Und dann endet da die Folge damit, dass also Ulf sehr unvorsichtig über King's Landing drüber fliegt und den Spaß seines Lebens hat. Aemond sieht das und kommt mit Vhagar nach. Und aber jetzt dann zum ersten Mal hat er wieder Angst. Also er befiehlt, Vhagar abzudrehen. Und der letzte Shot oder die Folge endet damit, dass Rhaenyra mit einer gewissen Genugtuung auf Dragonstone steht und die drei Drachen im Hintergrund hat. Und jetzt ist so, ja, schon die Frage, dann hat sich das Blatt für die Schwarzen ja jetzt gewendet, oder?
Ich dachte, Ulf wurde da auch rübergeschickt.
Ich dachte, das war so eine spontane, dumme Ulf-Aktion. Vielleicht auch mit Silverwing, dass er halt so dachte, oh, jetzt zeige ich mal den Leuten hier, dass ich hier mit dem Drachen überfliege, auch wenn
ich
niemand sehen kann.
Ich muss
kurz ein paar Sachen abholen. Ich weiß nicht, ich habe das als sehr, Ja, genau. Ich habe es als sehr impulsiv empfunden. Also ich weiß nicht, also ich glaube, strategisch hätte man vielleicht doch schon einen Ticken länger geheim halten können. Oder denkt ihr, dass es so eine Machtdemonstration ist?
Ich dachte, am Anfang auch, als er dann irgendwie da so rumeiert irgendwie über King's Landing, dass es eine Ulf-Aktion ist. Aber in dem Moment, wenn dann Rhaenyra da steht und irgendwie auch Wormithor hinter ihr steht und so weiter, dachte ich dann, dass die ihn extra rübergeschickt haben, um Aemond und Vhaega zu zeigen.
Und dann so,
hallo, ja, wir haben jetzt hier diese Drachen geclaimed, weil das ja auch ihre Taktik ist. Das hat sie ja vorher denen eben auch versprochen. Sie hat ja gesagt, die müssen nur sehen, dass wir jetzt diese Drachen haben und dann werden sie schon aufgeben.
Vor allem sie muss das ja auch vorbereiten, dass sie da alle so cool auf dem Hügel stehen können. Da musste sie erstmal den ganzen Drachen sagen, das ist die Choreografie. Sobald ihr jemand am Himmel seht, kommt ihr hinter diesem kurzen Hügel da hervor und wir stehen da badass und es wird richtig cool. Und da mussten die auch alles absprechen erstmal noch.
It's gonna be legendary.
Das haben die vorher auch mehrmals geprobt.
Ja, genau. Mit so nach irgendeinem anderen, weiß ich nicht, davor. Aber ich bin gespannt, ob sich jetzt Aemond mal dran erinnert, dass er eine Schwester hat, die auch einen Drachen hat und ob er dann irgendwie versucht, Helena dazu zu bringen, sich mal wieder nach 300 Jahren auf den Drachen zu... Helena auf dem Drachen ist.
Weiß ich nicht. Nun, weiß ich nicht, ob du das Preview-Video
hast. Nein, habe ich noch keine Zeit gehabt.
Die Vorschau auf die nächste Folge, da gibt es nämlich eine Dialogzeile, die das ein bisschen verrät.
Okay, muss gleich mal gucken, hatte ich noch keine Zeit.
Aber nicht, ob wir da in dieser Folge schon drüber reden sollten, weil eigentlich ist es ja etwas, was in der nächsten Folge passiert.
Okay, dann nicht. Oh, dann bin ich gespannt. Ja. Aber ich habe ja schon in einem Video, was ich letztens für GigaTV Mac gemacht habe, gesagt, dass einfach alle immer Helena vergessen, wo es eigentlich die dümmste Idee ist, Helena zu vergessen. Also bin ich gespannt, was da passiert. Vielleicht sagt Aemond auch, ja, nee, du fliegst hier nirgendwo hin. Aber was ich auch gedacht habe, ist auch ein bisschen dumm von Aemond eigentlich gewesen, da, jetzt habe ich gerade den Namen von Aegons Drachen vergessen.
Sunfire.
Ja, dass er Sunfire ja quasi die Verwundung von Sunfire auch in Kauf genommen hat, um seine Pläne durchzusetzen, weil längerfristig wäre es ja gut gewesen, noch einen bisschen fitteren Drachen zu haben auf deren Seite.
Ja, aber wir denken ja auch immer, Aemond ist so der Super-Stratege. Ich glaube, das stimmt nicht. Genauso wie wir vorher immer gedacht haben, Daemon ist ein Super-Stratege. Ich glaube, das stimmt auch nicht.
Ja, es ist echt irgendwie so langsam, da fällt
alle
die Fassade.
Alle nicht so die Super-Strategen, habe ich das Gefühl.
Nee. Naja, mal sehen. Schauen wir mal, was wird.
Ja.
Und auch, ob wir Cole jetzt bald mal wiedersehen. Der war gar nicht da, diese Folge.
Oh nein, ich habe ihn schon richtig vermisst.
Schon, ne?
Ja.
Sarkasmus.
Ja.
Ich glaube, er taucht auf jeden Fall im Staffelfinale noch auf.
Ich würde auch meinen. Ja.
Und dann werden wir ja sehen, ob sich irgendjemand noch als der strategische Mastermind entpuppt. Bislang haben wir das ja noch nicht so wirklich gesehen. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure netten Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Adrian Martin, Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.